Liebe Brüder, liebe Schwestern, Psalm 23 ist wohl das bekannteste Stück Weltliteratur, das es gibt. So kann man sagen, und wir kennen es alle, und es hat eine Segensflut ohnegleichen ausgelöst in vielen Millionen Herzen. Wenn David das gewusst hätte, was er da gedichtet hat, der Hirtenkönig dichtet den Hirtenpsalm. Und wir wollen schrittweise in diesen Psalm hineingehen. Wir kennen ihn ja alle auswendig. Und ich möchte dann zu jeder Aussage einen der 9 Yahweh-Doppelnamen hinzufügen, die wir in der Heiligen Schrift finden und die diese Aussagen wunderbar ergänzen. Yahweh Roi, der Herr, Yahweh ist mein Hirte. Nichts mangelt mir. Da möchte man fragen, hat das ein junger Mann gedichtet, der noch voller Illusionen war und voller ungeteilter, ungebremster Kraft? Wenn ich jetzt Zettel austeilen würde, was Ihnen, was mir mangelt, dann hätten wir alle etwas aufzuschreiben. Allerdings sollten wir das ausklammern, was einmal Pastor Wilhelm Busch in einem seiner Andachtsbücher drastischerweise so geschildert hat. Da sitzt ein zerlumpter, verkommener Bettler, voller Ungeziefer, abgemagert und krank am Straßenrand. Und es kommt ein feiner, nobler Herr daher, der bereit ist, gerade seine Geldbörse zu zücken. Und der Bettler hat nichts anderes im Sinn, als zu sagen, oh, hat dieser feine Mann aber einen schönen Schlips, den würde ich auch gerne haben. Mir wird nichts mangeln. Allerdings gibt es entscheidende Mängel, und Römer 3,23 weist uns ja darauf hin, denn alle haben gesündigt unter Mangeln der Herrlichkeit Gottes und werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade. Aber dieser Mangel ist ja bei uns ausgeglichen durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist, insofern wir Kinder Gottes sind, wiedergeboren aus dem Wort und aus dem Geist. Aber dann gibt es immer wieder auf dem Wege Mangelzustände im Glauben und in der Gnade. 1. Thessalonicher 3,10, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und zurechtbringen mögen, was an eurem Glauben mangelt. Und Jakobus schreibt im 1. Kapitel, Vers 5, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Es ist also ein Prozess der geistlichen Reife, dass sonderlich der geistliche Mangel erfüllt wird. Und Hebräer 12,15 ermahnt uns, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Aber dann steht diese wunderbare Verheißung vor uns, die nur für die gilt, die Schafe Jesu sind und ihm folgen und seine Stimme hören und die bekennen dürfen, der Herr, Yahweh, ist mein Hirte, und die darum sagen dürfen, nichts wird mir mangeln. Das ist eine wunderbare Zukunftsperspektive, nicht für den Unersättlichen, der immer wieder neue Rauschzustände herbeizaubern muss, um das Vakuum seiner Seele zu füllen, sondern für den Menschen Gottes. Nach droben Orientierte werden trotz Zerstörung mancher Illusionen in ihrem Leben sagen, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden, aber ich habe niemals den Gerechten Mangel leiden sehen an Brot und seinen Samen hungern. Und da denken wir an das Brot des Lebens, das der zweite Adam genossen hat und das auch wir genießen dürfen. Er, der gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Also das dürfen wir bekennen. Und wenn dieser, unser Mangel, fortschreitend erfüllt wird, dann kann es sich ereignen, das, was die Sprüche sagen, das Haus des Gerechten ist eine große Schatzkammer. Und dann dürfen wir aus den Schätzen, die der Heilige Geist in uns niedergelegt hat, anderen weitergeben, ihnen weiterreichen von der Fülle, die wir haben. Der Herr Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und dann sagen sie, niemals keinen. Das ist fast schon bayerisch. Niemals keinen. Und in Römer 8, 32 steht das wunderbare Wort von dem Gott, der seinen Sohn dahingegeben hat und der ihn nicht geschont hat, sollte er uns in ihm und mit ihm nicht alles schenken? Und so neige ich dazu, den ersten Vers unseres Psalms als Zukunftsaussage aufzufassen. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Und wir werden einst im Licht der Ewigkeit vollendet in Christo Jesu erkennen, dass wir, denen alle Dinge zum Guten angeordnet sind, keinen Mangel erlitten haben. Und dass der Herr aus dem Reichtum seiner Fülle, seines Wortes, seines Geistes uns dargereicht hat, was wir bedurften. Die zweite Aussage, Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen oder wie Rabbi Hirsch übersetzt, auf anmutigen Kräuterauen. Das Hebräische weist uns hin auf saftiges, grünes Gras und auf Kräuter. Da denke ich an die Bergwanderungen, die wir oftmals hatten, auch über hochgelegene Almen, wo dort das Vieh geweidet hat, wo das Jungvieh kräftig geworden ist in einem solchen Almsommer und wo die Kühe, die auch noch dort oben waren, dann eine Milch gegeben haben, die qualitativ über der Milch stand, die auf den chemiegedüngten Wiesen des Talgrundes stand. Das hat man ja festgestellt. Anmutige Kräuterauen, das ist die Lagerung Gottes, die Ernährung Gottes für die Schafe des guten Hirten. Was diese Lagerung anbetrifft, wurde ich erinnert an 4. Mose 10, ab Vers 34. Und sie brachen auf von dem Berge Jahwes, 3 Tage Reisen wert, und die Lade des Bundes Jahwes zog 3 Tage Reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Und die Wolke Jahwes war über ihnen des Tages, wenn sie aus dem Lager zogen. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, stehe auf, Jahwe, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Und wenn sie ruhte, so sprach er, kehre wieder, Jahwe, zu den Myriaden der Tausende Israels. Das ist die Ruhe, die Lagerung des Volkes Gottes auf anmutigen Kräuterauen. Es ist eine wunderbare Verheißung. Und Hirten und Lehrer der Gemeinde haben die Aufgabe, der Gemeinde eine grüne Weide zu schenken, sie in die Fülle des Wortes und des Angebotes Jesu hineinzuführen. Und das ist heute ein ganz großer Mangel, Lagerung. Und das Zweite, er führt mich hin zu stillen Wassern, zu Wassern der Ruhe oder zu Wassern des Friedens. Yahweh Shalom, das ist der Doppelname Yahwehs, der hier hingehört aus Richter 6. Der Herr Yahweh ist Frieden, Ruhe und Frieden. Er führt mich zu Wassern der Ruhe, zu Wassern des Friedens. In diesen Wassern dürfen wir die Zuflüsse des Heiligen Geistes und das Wasserbad des Wortes erkennen, das uns immer wieder von ihm, dem Herrn, dem Hirten seiner Gemeinde angeboten wird. Und dann dürfen wir dort zur Ruhe kommen in unserem Geiste und in unserer Seele. So wie es in Philipper 4 geschrieben steht, in jenem wunderbaren Wort ab Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken bewahren in Christo Jesu, auch euer Denken. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Er führt euch zu stillen Wassern, zu Wassern der Ruhe, zu Wassern des Friedens. Wissen Sie, als die Jünger ausgesandt worden waren, in der Vollmacht Jesu Kranke zu heilen und Besessene zu heilen, da war auch ein Judas dabei. Und die Schrift berichtet nichts davon, dass ihm dieser Auftrag misslungen sei. Und dann kommen die Jünger zurück in einer einzigartigen Hochspannung des Geistes und der Seele. Und sie wollen dem Herrn berichten von den Wundertaten, die geschehen sind und wie viele Dämonen sie ausgetrieben haben im Namen Jesu. Und da sagt der Herr Jesus, halt, stopp. Er führt sie an eine wüste Stelle und sagt, ruht ein wenig. Das ist außerordentlich wichtig, gerade für Diener am Worte Gottes. Wer immer nur rennt und rennt und rennt, immer nur aktiv ist und immer nur redet und redet und nicht zur Ruhe und zur Stille kommt vor dem lebendigen Gott, wo er sich wieder füllen lässt durch diese Wasser des Friedens, der braucht sich nicht zu wundern, dass eines Tages sein Dienst nur noch aus Wortgeräusch besteht. Da gehen wir innerlich kaputt und werden ausgehöhlt. Denn diese Spannkraft hat keiner von uns. Und deshalb brauchen wir das, diesen Frieden, diese stillen Wasser der Ruhe und des Friedens Gottes. Ich möchte Ihnen noch eine etwas unbekannte Stelle lesen von der Salbung Sauls. 1. Samuel 9, ab Vers 25. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, und Samuel redete mit Saul auf dem Dache. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel dem Saul auf dem Dache zu und sprach, stehe auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und sie gingen beide, er und Samuel, auf die Straße hinaus. Während sie an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorausgehe, du aber stehe jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Sehen Sie, da haben wir es wieder. Empfangsbereitschaft für das Wort Gottes. Da müssen wir das Radio unserer Seele ganz genau einstellen, damit die Stimme Gottes uns erreicht. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt, und er küsste ihn und sprach: Ist es nicht also, dass Jahwe dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Ach, wie wunderbar ergänzt sich doch Gottes Wort in dieser Sache. Wasser des Friedens. Wissen Sie, warum einstmals Israel mit den Amalekitern gekämpft hat? Immanuel Velikovsky sieht ja in den Amalekitern keinen kleinen räuberischen Wüstenhaufen, sondern die Hyksos, die dann später in Ägypten eindrangen und lange Zeit Ägypten beherrschten. Warum hat es diese Auseinandersetzung und diesen Krieg gegeben? Es gibt eine ganz klare Ursache. Vorher hatte Moses den Felsen geschlagen und Ströme des Wassers quollen aus dem Felsen hervor, so wie von unserem Felsen Jesus Christus heute noch Ströme lebendigen Wassers von seinem Leibe fließen und uns, den Gliedern der Gemeinde, zufließen. Und um diese Ströme des Wassers, die ein ganzes Volk gestillt haben, mit 500.000 wehrbereiten Männern, die Frauen und Kinder und das ungeheuer viele Vieh gar nicht mitgerechnet. Um dieses Wasser ging der Kampf. Und um dieses Friedenswasser, um dieses Wasser des Wortes und des Geistes Gottes geht es auch noch heute. Und der Feind setzt alles daran, uns diese Wasserquellen zu nehmen. Dritte Vers. Er erquickt meine Seele. Oder, wie es im Hebräischen eigentlich heißt, er bringt zurück meine Seele. Er stellt sie wieder her. Das ist ja außerordentlich wichtig. In Hebräer 12 steht einmal geschrieben, dass wir Jesus anschauen sollten, der einen solch großen Widerspruch von Sündern wieder sich erduldet hat, damit wir nicht in unserem Geiste ermüden, indem wir in unserer Seele ermatten. Die Ermattung der Seele und der Spannkräfte der Seele kann dazu führen, dass wir auch im Geiste ermüden. Und deshalb ist das so wichtig. Er erquickt meine Seele, er bringt zurück meine Seele. Die Erneuerung in der Wiedergeburt beginnt zwar im Allerheiligsten unseres Geistes, aber dann geschieht durch die Wirkung des Wortes Gottes, dass die Seele, die einstmals den seelischen Menschen beherrscht und dirigiert hat, sich wieder dem Geiste unterordnet. Und diese dem Geiste untergeordnete Seele findet dann vom Geiste her, vom Leben Jesu her, vom Leben der Wiedergeburt aus, Erquickung, Belebung, Ermutigung. Ja, die Apostel Petrus und Jakobus sprechen hier sogar von der Rettung oder von der Heilung der Seele. Soteria kann Rettung heißen, kann aber auch Heilung heißen. Dann wird auch unsere Seele einbezogen in den Lichtesbereich Jesu. Der Heilige Geist hat die Wiedergeburt und das neue Leben in unserem Geiste gegeben. Aber dann strahlt es aus auf die Seele, und dieses vollbringt der Wiederbringer aus den Toten, so wie Gott einmal genannt wird in Hebräer 13. Er bringt zurück meine Seele. Es ist eine wunderbare Thematik, wenn wir einmal in der Schrift bei den Männern Gottes vom Wiederaufleben des Geistes etwas hören. Und eines müssen wir sagen, es gibt müde Gottesknechte. Es gibt Diener Gottes und Christi, die müde geworden sind, die innerlich ausgebrannt und ausgehöhlt sind, auch durch ihren Dienst Ja, das gibt es. Und durch die Belastungen eines langen Lebens. Auch Paulus hat das erlebt, als er über Tragvermögen versucht wurde in Mazedonien. Als er das Todesurteil in sich selbst trug und am Leben verzweifelte. Ja, Paulus. Und da hat er diesen wunderbaren Gottestrost empfangen, des Gottes, der errettet hat und der in der Gegenwart errettet und der in aller Zukunft erretten wird. Und dann war er in der Lage, mit diesem empfangenen Gottestrost als guter Hirte auch andere zu trösten. 2. Korinther 1. Da möchte ich Ihnen doch gerne ein Beispiel geben aus Richter 15. Über dieser Thematik, er bringt zurück meine Seele. Von Simson, ab Vers 14, als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist Jahwes geriet über ihn und die Stricke, welche an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind, und seine Bande schmolzen weg von seinen Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Männer. Und Simson sprach mit dem Eselskinnbacken, einen Haufen, zwei Haufen. Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Männer erschlagen. Nebenbei gesagt, der Geist des Herrn wohnte noch nicht in ihm, aber er kam über ihn und hat ihn als Werkzeug gepackt und getrieben und gebraucht. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und er nannte selbigen Ort Ramat Lechi. Kinnbackenhöhe. Und nun geschieht etwas, das erfahren viele auch im Dienst. Nach großen Siegen und nachdem sie gebraucht worden sind von Jesus und vom Heiligen Geist auch im Dienste, dann kommt diese schreckliche Erschöpfung und Versuchung. Und es dürstete ihn sehr, und er rief zu Jahwe und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist. Und es kam Wasser aus ihr hervor, und er trank, und sein Geist kehrte wieder zurück. Wir könnten auch sagen, seine Seele lebte wieder auf. Das steht dann auch geschrieben, sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Die Wiederbringung des Geistes. Daher gab man ihr den Namen En Hakore, Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist, bis auf diesen Tag. Bis auf diesen Tag. Auch für uns. Und dann der zweite Teil dieses Textes. Er bringt zurück meine Seele, er leitet mich in Geleisen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wir haben einmal in einer Alpengegend eine alte Römerstraße durchwandert und da konnte man noch heute in den Steinen, in den großen Platten dieser Straße, die Rillen erkennen, auf denen die Karren der Römer gefahren waren und die sich dann im Laufe der Zeit in die Steine eingegraben hatten. Das sind die Geleise Gottes, die Geleise, die schon viele der Glaubenden vor uns gewandert sind und die im Baka-Tal der Tränen Brunnen gegraben haben für alle die, die nach ihnen kommen würden. Es sind Geleise der Gerechtigkeit oder aber Wegspuren, Geleise hin zur Rechtfertigung, wenn man das neutestamentlich besieht. In einem der Psalmen, in Psalm 89, Vers 51 steht geschrieben, dass die Feinde Gottes den Messias höhnen und lästern und dass sie die Fußspuren des Messias lästern, die Ikvot HaMashiach. Und die Juden haben es so gedeutet, die Fußspuren des Messias, das sind die Spuren seines endzeitlichen Handelns. Und das können wir heute erkennen in dem Weltenbrand, der rings um Israel entsteht. Und in diesen Fußspuren des Messias, die er hinterlassen hat, dürfen auch wir gehen. Sie sind gebahnt. Es sind gebahnte Wege der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung. Wir haben einmal versucht, uns mit sogenannten Krödeln auf den Monte Rosa Gletscher zu begeben. Wir sind aber nicht weit gekommen, sondern sind dann wieder umgekehrt. Vorsichtig, wie wir waren. Wenn man einen solchen Gletscher überqueren will, dann braucht man einen Führer. Anders ist es meist nicht möglich. Und so brauchen wir den lebendigen Gott, der um seines Namens willen uns in Gleisen der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung führt. Wir sind an ihn angeseilt. Damit wir alle Gletscherspalten erkennen und damit wir nicht in die Tiefe abrutschen. Moses hat einmal am Ende seines Lebens ein wunderbares Wort gesagt, 5. Mose 32, horchet ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre die Worte meines Mundes. Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Denn den Namen Yahweh will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott. Und nun kommt der Name Yahweh, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug. Gerecht und gerade ist er. Das sollte auch unser Bekenntnis sein, die wir in Gleisen der Gerechtigkeit geführt werden, um seines wunderbaren Namens willen. Wir, die wir den Weg der Lüge verlassen haben, den Weg der Untreue und nunmehr in diesen Gleisen Gottes laufen. Aber das alles geschieht, um seines Namens willen. Es geht letzten Endes nicht um uns, sondern um ihn und die Vollausgestaltung seines Namens und der Wesensherrlichkeit seines Namens. Da denken wir an die Selbstverpflichtung Gottes, an die Charakterbindung Gottes, an die Gottesschwüre, von denen wir heute welche gehört haben in unserer Gebetsgemeinschaft. Und da möchte ich doch noch einmal sagen, was ich schon oft bezeugt habe. Es gibt Grenzen der Allmacht Gottes. Es gibt Grenzen der Allmacht Gottes. Gott kann bestimmte Dinge nicht tun, die seinem Wesen widersprechen und die seinem Namen widersprechen. Er kann nicht lügen. Er kann nicht verleugnen. Seine Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Ach, wie wunderbar ist das. Und an diese Dinge ist Gott gebunden. Das ist die Grenze seiner Allmacht, die er sich gegeben hat in der Ausgestaltung seines Weges und seines Wesens. Und die Feinde Gottes wollen nur eins. Sie wollen die Herrlichkeit seines Namens mindern. Er führt uns in Wegen der Gerechtigkeit, in Gleisen der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung, um seines eigenen herrlichen, wunderbaren Gottesnamens willen. Es ist der Name Yahweh Tzidkenu aus Jeremias 23, Yahweh unsere Gerechtigkeit. Und nun gehen wir vom Vorhof ins Allerheiligste. möchte es einmal so sagen, im Vorhof unseres Glaubens sagen wir ich, meiner, mir, mich. Und fahren auch in frommer Weise Karussell um unser eigenes Ich. Im Heiligtum sagen wir er, in heiliger Gottesfurcht. Und das haben wir ja bisher in unseren Versen gehört. Er wird mich führen. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und nun fehlt nur noch eins, das Allerheiligste. Und das haben schon viele Ausleger festgestellt. In diesem vierten Vers, da wendet sich auf einmal der Beter an das göttliche Du. Die Juden haben in diesem Namen Du einen Gottesnamen erkannt, im Hebräischen Atah, Aleph der Erste oder der Schöpfer, Taf der Letzte oder das Kreuz, da sehen wir Christus, He der Lebendige, der Geisthauch Gottes, ein Gottesname. Da möchte ich nach dem Hebräischen den Vers einmal lesen. Er beginnt mit einer Floskel, die heißt mehr noch als das bisher Gesagte. Mehr noch, selbst wenn ich wanderte durch die Schlucht des Todesschattens, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Dein Wurfspieß und dein Lehnstab, sie trösten mich. Du bist bei mir. Das ist der letzte Schritt ins Dunkel des Allerheiligsten. Gehzalmavet, der Schatten des Todes. Das kann dahin führen, dass wir in eine ganz neue Verbindung zu dem lebendigen Gott gebracht werden, wo dieses ehrfurchtsvolle, heilige Du erschallt und wo wir ihn anreden als gerechter Vater, als lieber Vater, als heiliger Vater, so wie es Jesus selbst getan hat in seinem hohen priesterlichen Gebet. Du bist bei mir. Das muss aber nicht dahin führen. Liebe Brüder, wenn das Tal des Todesschattens auf einmal Nacht über ihre Seele und ihren Geist wirft und sie zutiefst erschrecken, wenn auf der Rechnung ihres Arztes steht, bösartiger Tumor, dann kann es auch dazu führen, dass sie geistlicherweise versagen, dass sie an zu murren fangen, ja, dass sie vielleicht fluchen, wie die Menschen der Endzeit unter den Gerichten Gottes. Aber der lebendige Gott will uns führen zur persönlichen Beziehung mitten im Leid. Statt dass wir gelähmt werden von der Angst, dürfen wir es erfahren, der Hirte ist bei uns. Und sein Wurfspieß zur Verteidigung und sein Lehnstab zur Führung der Schafe, sie sind es, die uns Trost geben. Sie trösten mich. Da steht hier, dann fürchte ich nichts Böses. Hat uns nicht Christus befreit vor der Todesfurcht, vor der Sklaverei, der Todesangst? Aber die Geschichte hat zwei Seiten. Einerseits hat der Apostel Paulus sich gesehnt, bei Christus zu sein. Es ist weit besser. Andererseits hat er in sich selbst gestöhnt oder geseufzt, wenn er daran dachte, dass er entkleidet würde im Sterben. 2. Korinther 5. Er wollte lieber überkleidet werden. Durch die Entrückung und ohne durch den Tod gehen zu müssen. Ich erinnere mich an die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, an der Stelle, wo vom Tode Jesu die Rede ist, wo es heißt im Rezitativ, und er neigte das Haupt und verstarb. Da ertönt der Choral, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Ja, es ist wahr, je weniger wir Gott fürchten, umso mehr fürchten wir die Macht dunkler Gewalten und die Macht der Katastrophen, die uns drohen könnten. Auch wenn ich wanderte durch die Schlucht des Todesschattens, fürchte ich nichts Böses. Denn du, Atta, bist bei mir. Dein Wurfspieß und dein Lehnstab, sie trösten mich. Das Schaf sieht nicht die dämonischen Mächte, obwohl es um sie weiß. Es sieht nicht die verderblichen Wölfe, die in die Gemeinde Gottes einbrechen, obwohl auch das Schaf um die Gefährdung der Gemeinde weiß. Es richtet sich auch nicht aus auf den brüllenden Löwen, der uns erschrecken will, und auf die uralte Schlange, sondern das Schaf sieht den Stecken, den Wurfspieß des Hirten, der zur Verteidigung führt, und sieht den Lehnstab des Hirten, den Leitstab, der der Führung dient. Beides erledigt der Hirte für uns. Gott ehren und Dank sagen im Dunkel erhöht den Ruhm seines Namens in der Himmelswelt. Und das ist das Geheimnis des Glaubens der Gemeinde, dass wir Dank sagen lernen alle Zeit und für alles. Zwei Gottes Namen, auch wenn ich wanderte durch die Schlucht des Todesschattens, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir, Yahweh Shammah, Yahweh da selbst aus Hesekiel 48, 35. Und das zweite vom Wurfspieß und vom Leitstab des Hirten, die uns trösten, Yahweh Nissi, Yahweh mein Siegeszeichen oder mein Panier, 2. Mose 17, 15. Und nun Vers 5. Du rüstest zu vor meinem Angesicht einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Also ein Tischlein deck dich Gottes. Die Juden haben eine Schrift, Schulchan Aruch, der reich gedeckte Tisch. Und so hat uns Gott einen wunderbaren Tisch gedeckt und zubereitet in der Fülle seines Geistes und seines Wortes im Tal des Todesschattens. Und umgeben von den Feinden Christi und seiner Gemeinde. Das müssen wir wissen, dass die Gemeinde ein Brückenkopf Gottes ist in dieser dunklen Welt, umlagert von Mächten der Finsternis, gegen die unser Kampf geht. Als die Glieder der Gemeinde scheinen wir als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Aber umgeben von dieser Feindeswelt und eingedenk der Tatsache, dass der Kosmos, dass die Welt noch immer im Bösen liegt, wie der Embryo in einer Schwangeren, dürfen wir es bekennen als Gemeinde Gottes, du rüstest zu vor meinem Angesicht einen reich gedeckten Tisch angesichts meiner zuschauenden Feinde. Yahweh Sabaoth, der Herr der Heere, und zwar der lichten Engelheere, aber auch der finsteren Heere in der unsichtbaren Welt. Immer wieder erschallt, dass du der Nähe Gottes, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, oder wie Buber es so schön übersetzt, du streichst mein Haupt mit Öl. Mein Becher fließt über, oder mein Becher ist übervoll gefüllt. Und da denken wir, wenn hier von unserem Haupt gesprochen ist, in erster Linie an den Messias in seiner überfließenden Geistesfülle. Wir haben es gestern gehört, dass auch wir Könige, Priester und Propheten sind, mit dem Öl des Geistes gesalbt, dass aber dieses Öl des Geistes von unserem Haupte herabfließt, so wie es im Psalm 133 geschrieben steht, dass das Öl ausgegossen wird über das Haupt Aarons, des hohen Priesters, und dass es dann über seinen Bart herabfließt bis zu dem Äußersten seiner Körpermaße, das heißt bis zu seinen Füßen. Denn das Haupt wird nicht sagen zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Dieses geistgesalbte Haupt lässt den Geistessegen herabfließen zu allen seinen Gliedern und bereitet ihnen auf diese Weise einen wunderbaren Tisch. Wer würde hier nicht erinnert an das Herrenmahl und den Segenskelch, wo wir das Gedächtnis Christi hinauf verkündigen in jene unsichtbare Welt des Lichtes und der Finsternis, wo wir den Tod Jesu und damit seinen Sieg verkündigen, einmal den Lichtesmächten, die da begehren, hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums, mit dem wir bedient werden, aber auch den Finsternismächten, denen wir auf diese Weise verkündigen, dass sie entmachtet sind durch das Kreuz Jesu Christi. Das sind die Verkündigungsinhalte am Tisch des Herrn, am reichgedeckten Tisch angesichts unserer Feinde, nämlich die Verkündigung der Einheit des Leibes Christi und dann die Verkündigung seines Kreuzessieges. Und der dienende König ist in unserer Mitte, der sich wieder um den Schurz eines Sklaven umbindet, um in unserer Mitte uns aufzuwarten an diesem reichgedeckten Tisch. Yahweh Mekadeshem, Yahweh, deine Heiligung. 2. Mose 31, Vers 13. Nun Vers 6, fürwahr, nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause Jahwes auf Dauer der Zeiten oder lebenslang. Es kann auch heißen, ich will wohnen. Das ist ein Herzensvorsatz, ein Bekenntnis. Als der Kontrolleur der Jerusalemer Muttergemeinde Barnabas ausgesandt worden war, um die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien zu besuchen und als geistlicher Kommissar sie zu überprüfen, ob denn auch alles recht und echt sei. Da hat er ein Protokoll angefertigt, hat die Missstände alle aufgelistet, hat die Mangelzustände kopfschüttelnd wahrgenommen und ist sofort wieder nach Jerusalem abgereist. Und hat gesagt, so kann es nicht sein, so darf es nicht sein. Die Heiden sind nicht berufen in die Gemeinde Gottes. Nein, sie wissen es besser. Er sah die Gnade Gottes und freute sich. Und dann hat er noch eines getan. Er hat die zum Glauben gekommenen jungen Christen ermahnt, mit festem Herzensvorsatz bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Ja, ich will wohnen im Hause des Herrn auf Dauer der Zeiten, immer da oder lebenslang. Das ist die Summe des Bekenntnisses. Bleiben und wohnen, und dazu schenke uns Gott, der Herr, einen Neuanfang, dass wir auch dieses Bekenntnis neu aussprechen. Und dann möchte ich Sie auf eines hinweisen. In unserer Zeit, wo so viele Ängste den Menschen drohen, Berufsangst, Sterbensangst, Lebensangst und wo so viele, viele auch in der Gemeinde Gottes psychisch erkrankt sind und sich verfolgt fühlen, verfolgt von dunklen Mächten, verfolgt von ihrer ehemaligen Schuld, an deren Sühnung sie nicht mehr glauben, ja sogar vielleicht verfolgt von dem lebendigen Gott. Da möchte ich Ihnen nun diesen Vers nach dem Hebräischen sagen. Fürwahr, nur Güte und Huld werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Ach, wie wunderbar ist das. Da ist einer hinter uns her. Er verfolgt uns mit reich gefüllten Händen voller Güte und Barmherzigkeit. Und wir Toren laufen vor ihm weg. Und das ist der Sinn der Umkehr zu dem lebendigen Gott, dass wir Güte und Huld von ihm in Empfang nehmen. Ich möchte schließen mit Psalm 27, Vers 4 bis 6. Eines habe ich von Jahwe erbeten. Ach ja, da wird jeder von uns etwas anderes haben. Aber nun hören wir, was der Psalmist sagt und was wir ihm nachbeten dürfen. Eines habe ich von Jahwe erbeten, nach diesem einen will ich trachten, zu wohnen im Hause Jahwes alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jahwes und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erhöhen. Amen.
So, vielen Dank für das Zeugnis. Das einzige Problem, das ich habe, es sollten 9-mal der Herr ist kommen. Ich habe nur 7 geschafft beim Mitschreiben. Na, er wird mir nachher am Tisch noch die restlichen 2 sagen.
Ach, der letzte. Warte mal. Jahwe Jireh. Jahwe ersieht oder plant. Okay. Und die Summe dieser Doppelnamen ist 3125. Das heißt 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5. Potenzierte Gnade Gottes.
Na also, gut, dass ich noch gesagt habe. Psalm 23 ist ja ein Psalm, nun, den hört man immer, nicht? Der gehört zu einer anständigen Beerdigung dazu, zur anständigen Hochzeit, vielleicht auch zu der Taufe, ich weiß es nicht. Jedenfalls etwas oder ein Text, den man immer wieder hört, auf die vielfältigste Weise ausgelegt. Und heute haben wir ihn mal gehört aus der Kraft und der Fülle und der Tiefe des Wortes. Vielen Dank. Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, dass du unser Hirte bist. Dass du uns leitest, dass du uns auf die richtige Weide und Aue führst, dass du uns die richtigen Nahrungsmittel gibst, natürlich insbesondere nach dem Geist, dass du uns stärkst, dass du unser Panier bist, dass du vor uns hergehst, ja sogar, dass deine Güte und deine Gnade uns verfolgen, begleiten und nicht mehr loslassen. Und so lasse auch uns nicht mehr los, Herr Jesus, sondern segne uns, geh mit uns, und dass doch immer wieder die Zuflüsse deines Geistes, die Salbung deines Öles uns aufmuntert, Kraft gibt für unseren Lebensweg. So habe Dank für das Wort. Segne uns und geh mit uns. Lass auch Segen auf die übergehen, die jetzt nicht hier sind und die zu Hause bei uns geblieben sind und die du uns anvertraut hast, dass doch du, der gute Hirte, über uns, wenn es sein muss, auch für die uns Anbefohlenen bist in unsere Häuser. Noch einmal, segne uns, wir bitten um deinen Segen, haben wir Dank für das Wort und segne den Tag. Gepriesen seist du, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.